Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast.
SWR 1 Leute, heute mit Udo Lindner.
Hallöchen, hi.
Normalerweise sagt man guten Morgen, weil es jetzt 10 Uhr ist. Aber das wäre Blödsinn, weil jeder weiß natürlich, dass Udo Lindenberg vormittags noch keine Interviews gibt. Ich denke, daran hat sich nichts geändert.
Udo ist eine Nachtigall, ne? Nachtaktiv, ja.
Das heißt, für dich hat jetzt der Tag, es ist ja jetzt 6:30 hier abends in München gerade erst begonnen.
Ja, das sind eigentlich früher morgens ungefähr, ne? Ja. Naja, schon fortgeschrittener Morgen, ne?
Also insofern trifft es dann schon, dass ich guten Morgen sage.
Ja, schon in Ordnung. Ich starte meist so gegen 1 Uhr, ne? Und dann ist ein ganzer jede Menge Action am Kopf. Und nachts habe ich dann auch so manche diese Stille, die ich brauche, ne?
Ja.
Also für Texte, für Malen, für so die Begegnung mit sich selber auch mal und so, ne? Ja.
Und dabei ist ja auch Interessantes wieder entstanden. Nach 8 Jahren, stark wie 2, kommt jetzt die Steigerung. Stärker, stärker als die Zeit. Ich bin von den Socken, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, wenn das nicht so wäre, werde ich drüber gehen. Ja, gut, neues Album, ist okay. Aber mein lieber Mann.
Ja, das freut mich ja.
Ja. Also das wird genauso ein Knaller wieder. Manchmal frage ich mich, wo nimmt er das her? Gut, man kann jetzt sagen, er hat ja 8 Jahre Zeit gehabt, aber du hast dich ja nicht versteckt. Es gab diese MTV Unplugged-Nummer, es gab diese Stadiontouren, du warst unterwegs gewesen.
Ja.
Also du bist ja nicht so als Rentier unterwegs. Trotzdem die Frage, wo kommen jetzt all diese tollen Geschichten bei den vielen Songs schon wieder her?
Ich konnte ja lange Zeit wirklich mich nicht so auf neue Texte einlassen, weil ich hatte die großen Stadion, diese große Herausforderung, Stadion-Shows zu machen mit dieser wahnsinnigen Technik, ja, mit diesen Möglichkeiten, ja, 1000 Quadratmeter LED und Fluggeräte. Ich wollte ja auch die Leute direkt besuchen kommen, weißt du, also so einen Rundumflug machen, ne, und den Leuten direkt die Brille, Sonnenbrille abnehmen, den Leuten direkt in die Augen gucken und so. Direkt durch die Augen in die Seele reinsingen und so. Ich wollte das nicht so anonym haben. Ich habe gedacht, ein Stadion, 50.000 Leute, vielleicht wird es dann auch mir zu anonym. Ja? Ich wollte diese Intimität haben, ich wollte die persönliche Begegnung haben.
Die Lieder von Udo Lindenberg sind ja auch so gedacht, dass sie eine intime Zwiesprache zwischen Künstler und Publikum herstellen. Wenn ich die Platte zu Hause höre, die Lieder zu Hause höre, ist das da. Das habe ich auch gedacht, meine Güte, Stadiontouren. Na klar, es wird nicht mangeln an Leuten, die kommen alle. Aber dieser Abstand, darin sind ja Leute wie Pink Floyd zum Beispiel zerbrochen und haben dann The Wall gemacht, wo sie das thematisiert haben.
Ja.
Das musst du nicht befürchten.
Nee, genau. Also ich stelle fest, und es ist ein großer Flash und ein großes Geschenk, dass es so läuft, dass wir echt eine große Familie sind. Also ich bin auch nicht so ein Star, ich bin mehr so eine Art Kumpel für viele Leute. Ich bin schon ewig dabei, habe sie immer begleitet mit den Songs, die Songs, unsere Songs waren immer da, haben uns durch die schweren Zeiten getragen, ne, und auch durch die geilen Zeiten, durch alle möglichen Stationen unseres Lebens und so eine gemeinsame Biografie. Und das verbindet natürlich wirklich sehr, ne? Ja, und ich lebe auch auf der Straße. Ich wohne ja nicht in irgendeinem dicken Haus mit dicken Mauern und mit jedem Bodyguards und so. Ich wohne ja im Hotel mit dem schnellen Koffer, mit der schnellen Reizwäsche drin und einer Rasierklinge und ordentlich die Kreditkarte und damit kann ich in der Welt rumzischen und so. Und ich hänge also meistens in Hotels oder auf der Straße rum und treffe ständig Leute und da entstehen auch die Texte. Und da treffe ich natürlich dann auch Leute, die mir erzählen von ihrem Leben und das deckt sich dann mit vielen auch meiner Erfahrungen und so, ne? Und das sind direkte Songs dann, die entstehen nicht in irgendeinem abgedunkelten Zimmer irgendwo weit weg, so in der Stille, so an der Schreibmaschine der einsame Schreiber, sondern ich schreibe das auf Bierdeckel auf und so, auf irgendwie Zettel oder schnack's in mein Smartphone rein, ne? Weißt du? Und manche Dinge sind eben so, manche Songs, das sind eben direkte Geschehnisse, Ereignisse im Leben meiner Freunde. Ja. Einer ist zum Beispiel schwer krank und macht eine ganz schwere Zeit durch. Und dann sage ich dem, hör mal, ich bin an deiner Seite, ne, und wir ziehen das zusammen durch und bin immer zu erreichen. Nachts um 4, egal, Freunde sind füreinander am Start, weil Cowboys ziehen das durch. Und dann kriegen wir das alles geregelt.
Irgendjemand hat mal nachgezählt und hat gesagt, Udo habe so etwa 600 Lieder geschrieben.
Ja.
Mit denen im Gepäck kann man ja ganz, ganz viele Abende machen. Da hätte es ja eines neuen Albums gar nicht bedurft.
Ja.
Aber du möchtest dann schon immer mit neuem Material kommen, wenn es wieder losgeht.
Ja, ich hätte auch sagen können, ey, keine Experimente und so. Und wir haben so geile Platten jetzt rausgebracht. Stark wie zwar und die MTV Unplugged mit diesen riesen Hits, mit Clouseau und, ne? Das ist so gigantisch groß gelaufen, also echt ein großes Geschenk. Also Hat mich ja irgendwie auch ein bisschen gewundert, dass es in solche Dimensionen wieder hochgerauscht ist.
Ja, das Lied wie Cello beispielsweise nochmal in die Charts geht, als wäre es ein neuer Song. Irgendwie ist das auch. Plötzlich wohnst du in Erfurt, ne?
Ja, lustig, ne? Der Song ist aus 73.
Ja.
Und der kleine Clouseau in Erfurt, der den Song so als Einjähriger entdeckt, da ist er da zu Hause rumgekrabbelt an den Plattenschrank von seinen Eltern und hat diesen Song entdeckt. Weißt du, und ist mit dem Song groß geworden und hat den dann später, als er den Sänger wurde, auf der Bühne gebracht, aber in einem anderen Rhythmus, also ein bisschen schneller und so. Und dann lernte ich so kennen und so, ey, die Fassung finde ich auch sehr geil, lass mal zusammen machen. Und wurde es ein Riesenhit. Oder mit Jan Delay. Oder mit den Silbermonden und, also mit diesen auch vielen jungen Leuten und so, ne, die ich da so kennengelernt habe. Manchmal bin ich da der große Bruder, manchmal bin ich auch der kleine Bruder. Da sagt Jan Delay, ey, schmeiß diese Porno-Orgel da weg, der Sound, der ist nicht mehr angesagt, ne. Aber die bringen mir auch wichtige Impulse und so, diese Zusammenarbeit mit denen. Wirklich sehr, sehr schön, ne. Ja, und dann gab es so große Erfolge, ich hätte dann noch sagen können, okay, jetzt machen wir eine coole Sorte und dann machen wir eine kleine Pause. Aber ne, ich bin ein Abenteurer, also er treibt mich dann an, ja.
Ja.
Und ich genieße es auch so sehr, wenn ich unterwegs bin, wir sind ja 300 Leute auf Tournee und das ist so schön und das ist eine Familie, weißt du, ne, ja, also so basisdemokratische Familie und dann eben das Riesenpublikum, auch Familie und ich weiß, sie hätten gerne neuen Stoff und dann habe ich gedacht, gut, lass mal kicken. Lass mal checken, nicht irgendwie, was hatten wir noch nicht, sondern so, wo stehe ich jetzt im Leben und ja, wie ist meine Weltsicht und was sind so meine tiefen Eindrücke zur Zeit, also in meiner jetzigen Lebensphase und genau das schreibe ich auf. Sachen, mit denen ich direkt ganz viel zu tun habe und meine Freunde.
Interessanterweise sind beide Alben, von denen wir jetzt gerade reden, also Stark wie zwei, als auch Live im Atlantik MTV Unplugged, von 0 auf 1 gegangen.
Mm.
Das ist dir ja mit den Klassikern, möchte ich sie mal nennen, Wotan, Wahnwitz, Galaxo gegen Andrea Doria, alles sehr erfolgreiche Sachen. Mm. Sind ja auch zum Denkmal geworden inzwischen. Jeder hat die, der die Musik von Udo Lindenberg mag. Mm. Ist das ja nicht passiert. Schmerzt das ein bisschen, dass man sagt, jetzt mit den Neuen sind Nummer 1, aber damals ist es nicht geworden oder ist es eigentlich egal?
Nö, das ist auch nicht egal. Na klar, Nummer 1 ist natürlich ein besonderer Flash.
Super, ne?
Ja, dann fährst du gerade die Highway 1, langt er von San Francisco nach L.A., da ruft Rita von der Plattenfirma, ruft mich an und sagt, ey, wir sind Nummer 1, ist das nicht ein Hammer und so, ja. Und nicht nur für eine Woche, sondern für ein paar Monate. Immer so abwechselnd mit Adele damals, ne, vor 8 Jahren. Und das ist natürlich große Freude, aber die Platten damals wurden ja auch wirklich von sehr, sehr vielen Hunderttausenden zur Kenntnis genommen, ne, und auch geliebt und so, wo dann waren wir jetzt bald pompös und, ne. Und wir haben ein riesen Repertoire, sind viele, viele Songs entstanden, sind 700 Songs, die wir jetzt haben.
700.
Ja, und dann trotz all der Partys und Exzesse und so und viel hoch die Tassen und Halligalli, waren wir auch erschreckend produktiv.
70 Jahre alt inzwischen und offenbar geht der Fluss an Kreativität nicht verloren. Fruchtbarer denn je.
Aha.
Wie funktioniert sowas?
Naja, also ich sehe mich ja selber auch immer ein bisschen so wie ein Pionier. Ne? Damals schon mit den deutschen Texten, also breitensportlermäßig, deutsche Texte so für alle, auch für Kinder, für heiße Greise und, ne? Ja, also nicht so Elitenbelieferung, weißt du, ne? Für kleine, schmale irgendwie Kundschaft, sondern so Songs für die Straße, so für jeden. Ne? Das wollte ich immer machen, ordentlich Rock'n'Roll mit Texten für jeden. Also auch politisch, auch alles so, was anliegt. Ne? Das ganze Leben, so wieder alles mitkriegen, die Götter und die Welten und so. Naja, und dann haben wir angefangen, Pioniere und dann die ersten großen Shows und Rockrevuen mit Peter Zadek gemacht, die Fusion Rockshow und Theater und Experimente. Die Begegnung mit Marlene Dietrich und mit Kurt Weill und Friedrich Holländer, die Songs der Immigranten. Auch immer wieder neue Geschichten. Da musste die Mauer musste wegsingen, oder, ne, also mit dazu beitragen, dass die Stimmung entsteht, so von, kommen wir, ne, wir hauen diese scheiß Mauer jetzt weg.
Im Schnellverfahren sind da jetzt Jahrzehnte abgearbeitet worden.
Immer so pioniermäßig. Aber jetzt auch so in dem Alter, auch pioniermäßig, mal ein Vorlegen und so. Ich musste mir natürlich auch in so etwas krisenbetonten Zeiten, die es natürlich auch gab, überlegen, wie verwandle ich mich von einem so eine Art so Jugendstar, ich früher auch mal war, Bravo-Star, schnell alles sowas, ne, gab es ja auch, zu einem würdevollen, älteren Rock'n'Roll-Chansonnier, ne, der auf die Bühne geht und da locker da den Rock'n'Roll-Exzessor macht und so, ne, wie kriege ich das hin? Muss ich mich da verwandeln? Muss ich da einen anderen Look haben? Oder was singe ich dann da später mal? Und ich konnte mich an niemandem orientieren.
Ja.
ich würde ja wieder der Erste sein, also wieder der Pionier.
Es gab peinliche Beispiele, wo einige auf ewig jung machten. Das wurde denen aber nicht abgenommen.
Ja, ja,
und wenn ich deinem Gedankengang richtig folge, hast du das gar nicht erst versucht. Nee.
Es ist Zeiten gegeben, da habe ich auch mal, da war ich auch mal ein bisschen ratlos zwischendurch und da habe ich dann auch mal reichlich geballert und also reichlich Wirkstoffe eingenommen und so, ne, also reichlich Whisky und so. Und ich war nicht so richtig ready, aber das ist so eine Krise, hat ja jeder mal. Manche ist eine Midlife-Krise oder eine Sinnkrise, eine künstlerische Krise und so. Ne, ja? Musste ich neu erfinden, Legenden musste ich neu erfinden. Ja? Und okay, dann bin ich da irgendwie durch und dann irgendwann hat mir das, okay, du musst dich nicht verändern, du musst kein anderer sein, du musst eigentlich genau der sein, der du immer bist. Du musst deine Linie treu bleiben, dein Ding machen, auch deinen Rock'n'Roll machen, neben den Experimenten, die auch wichtig sind. Aber ansonsten mach deinen schluffigen Straßen-Rock'n'Roll mit einer ordentlichen Band, schmeiß alle Computer aus dem Fenster, aus dem Studio, die ganze Synthesizer schmeiß sie alle weg. Richtig mit der Hand gespielt, echte große Rock'n'Roller, Herzen, exzellente Musiker und Bernie Panic Band.
Da sind ja noch einige alte andere Haudegen dabei,
Steffi
die von Anfang an Steffi. Stefan hat sich wieder eingefunden, war ja längere Zeit weg, ist wieder da.
Ja, an die Zeit mal, klar, es gibt natürlich immer mal so. Aber jetzt alle wieder zusammen und so, die ganze Panic Band und viele von denen sind ja auch schon 30, 40 Jahre dabei. Steffi schon, den habe ich kennengelernt, da war der 15, da war ich 16 und so. Ne? Und jetzt wieder dabei, also richtig geiler Freundeskreis und mein Clan. Ne?
Und die sind auf dem Album dabei und die sind auch auf der Tour dabei.
Ja, genau. Ja, wir sind so richtig so eine Familie. Ne?
Wird es interessante Gäste auch wieder geben oder möchtest du da noch nichts verraten? Gäste, die bei den künftigen Terminen auf der Bühne sind?
Ja, jetzt bei dieser großen Geburtstagstour ist es ja auch, das Panikorchester hat ja auch Geburtstag, auch Anfang der 70er, wurde das Panikorchester gegründet. Und wir knüpfen auch wieder ein bisschen an diese rebellische Haltung im Rock'n'Roll, an Jimi Hendrix und an die großen Bands, Led Zeppelin und Who und so, weißt du, ne? An den großen so Make Love Not War und so, weißt du, ne? Also diese Haltung. So, es gab ja so eine Zeit auch mit Bob Dylan und so Ende 60er, Martin Luther King. Wir haben eine Vision, Bürgerrechtsbewegung, alles sowas als Rock'n'Roll und mehr war als auch nur Entertainment. Es war irgendwie auch, es war, komm, wir kriegen die Welt zu einem faireren Ort hier im Universum. Weißt du, wir können auch die Welt verändern, wir können da wichtige Impulse reinbringen, wir können auch mit unserer Musik auch Demos begleiten, Friedensbewegung, Anti-Atomraketen und so, die Gefahr 83, beinahe einen Atomkrieg aus Versehen und alles sowas. Und wenn da Rock'n'Roll nicht nur entertainen, sondern sich auch einschaltet in politische Prozesse, mehr Frauenpower, weißt du, ne, Bürgerrechtsbewegung und so, ne, ja. Daran knüpfen wir wieder an, würde ich sagen. Wir haben das eigentlich die ganze Zeit durchgezogen, aber jetzt nehme ich diese Zahl 70 mal als Anlass, weißt du, auf die 70er zu kommen. Ich selber, okay, klar, jetzt hätte nicht damit gerechnet, sein Alter überhaupt zu erreichen. Ja, ich
ja das schon, gab aber auch einige, die sich wirklich Sorgen um dich gemacht haben.
Ja, zeitweise. Also
ich gehöre auch dazu.
Ja, echt. Ja, du kennst du auch schon ein bisschen länger und das hast du mir auch schon in anderer Kondition wahrscheinlich erlebt. Ne? In meinen so 50er Jahren bin ich auch ein bisschen geschlingert. Mhm. Ne? Da wurde es auch ein bisschen knapp, der Tanz auf der Rasierklinge und so, hätte auch mal schief gehen können. Also wäre zu schade gewesen. Da habe ich gedacht, okay, wir machen ein bisschen länger und so, packen nochmal zwei Jahrzehnte drauf und so. Jetzt sind ja mit 69 Jahren sind ja viele und es ist auch sehr schmerzlich abgereist.
Ja.
Ne? Und,
wir bedauern David Bowie, Glenn Frey, Natalie Cole.
Ja. Auch Freunde.
Freunde natürlich, auch also Freundeskreis bei euch.
Orientierungsfigur. David Bowie kannte ich ja auch noch ganz gut. Berlin aus einer Berliner Zeit und so. Und das ist schmerzlich mit 69. Nun muss ich sehen, dass ich schnell aus dem Club rauskomme und jetzt 70 werde. Weißt du, ne? Ja, denn ich habe mir vor, wir wollen den Club der 100-Jährigen jetzt gründen und so, kannst du auch einsteigen.
Gerne, ich bin dabei. Ich bin jetzt 63, das ist ja auch
gut. Lass mal, weil wir sind ja Pioniere und auch mit, guck mal, Charles Aznavour geht auch noch auf die Bühne mit seinen 90.
Ja.
Ne? Also das geht alles. Wir halten uns jetzt gut fit und so. Wir haben ja von der Trinkerei Abstand genommen, so saufen nach der Mengenlehre, mehr ist mehr und so.
Jetzt nur noch nach Genuss.
Ganz gezielt, gezielte Besäufnisse gelegentlich und so. Und ansonsten trickreiche Wirkstoffeinnahme und auch Sport. Also ich renne
tatsächlich?
Ich renne.
Also man kann dich an der Alster gelegentlich dann durch die Gegend rennen sehen.
Du kannst mich jede Nacht irgendwo sehen, wo ich gerade bin. In Hamburg an der Alster, da einmal rum oder zweimal rum. oder im Tiergarten Berlin oder in Stuttgart. Du hast also überall in jeder Gegend bin ich unterwegs, immer nachts. Ne? Mit so einem Hoodie, mit so einem Windschneidemütze und dann so ein Hoodie drüber und keiner weiß Bescheid. Und da rennt da einer aus der Kopfhörer, hört gerne Robert Schumann und auch gerne mal AC/DC, je nach Stimmung. Und dann renne ich, aber die Kondition muss natürlich auch stimmen für die Bühne.
Klar. Das wird schon gesagt, was Musik bewirkt hat. Ich werde auch oft gefragt und wurde damals als Lehrer auch oft gefragt, ob Kunst oder Musik tatsächlich politischen Einfluss nehmen kann. Ich meine, im Nachhinein kann man ja sagen, dass ein Teil der Mauer, die da gebröselt ist, vielleicht auch auf das Konto von Udo Lindenberg und sein Panikorchester ging. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht daran geglaubt habe, es noch zu erleben. Meine Schüler haben mich immer gefragt, wird es irgendwann mal eine Welt ohne Grenzen geben? Ich sage, wir werden ein Europa haben ohne Grenzen, ohne Währung, ohne Visum, aber wahrscheinlich zweimal und die Grenze wird immer durch Deutschland gehen. Ja. Dass es anders kam, dass ich mich geirrt habe, dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich erinnere mich eben auch noch an die Zeit, als Udo Lindenberg immer in die DDR kommen wollte. Es gab ja Künstler aus dem Westen, also Thomas Goldstein hat gesagt, was da jenseits der Elbe war, war mir eigentlich wurscht. Ich konnte ihn sogar verstehen, war aber ein bisschen gekränkt, wenn jemand sowas sagt. Das war bei dir nie der Fall. Woher kam das Interesse am Osten, an der DDR?
Ja, ich wusste, wir hatten viele Freunde da, viele Sympathisanten, viele Leute, die meinen Text mochten und die Musik und die halt den Wunsch hatten, uns da auf der Bühne zu sehen. Die wollten selber entscheiden, wer kommt da auf die Bühne und nicht die SED oder FDJ. Und ich wollte sie auch kennenlernen, Ich wusste, ich habe die Freunde da und wieso kann ich meine Freunde nicht treffen, ja? Das sind Freundschaften, die konnten wir nicht leben, die konnten wir nur Fantasy und so. Und ich wollte immer da spielen, klar, auch ein Kulturkreis, auch wir haben unsere deutsche Sprache, eine sehr schöne Sprache, mit der man viel machen kann, easy Deutsch und so. Und Freude an Rock'n'Roll und dann habe ich ja ganz früh schon die Lieder gesungen, Rock'n'Roll Arena in Jena, solche Visionen, Mädchen aus Berlin.
Ja, das ist ja wirklich so. Gab.
Ja, wirklich gab. Das war so abartig, weißt du, dass du sagst, du hast einen Tagesschein, du musst nachher wieder weg und so. Und da waren wir gerade dabei, unsere Liebe ein bisschen zu gestalten, ja, ein bisschen aufzubauen. Und dann musste ich da wieder weg. Ich fand es so abartig und so hirntot. Und ich habe so ein Gefühl gehabt, so beknackst du das da jetzt, kann man das nicht machen. Man muss die ganz guten Ideen, die es gibt, im Osten, im Westen zusammenlegen und eine geile, bunte Republik machen. Und Deutschland musste nicht zwar so schmale Dinger, Deutschland muss breiter werden und wurde dann irgendwann auch. Und haben ein bisschen mit ein paar Songs mit dazu beigetragen, dass ein Klima entstand, würde ich mal so sagen, in dem so dieses Aufbegehren, wir sind das Volk und wir machen die Montagsdemos und begünstigt natürlich durch Gorbatschow. Und die Öffnung Glasnost.
Und all diese vielen Elemente, die durch eure Musik vielleicht bestimmt auch mit einflussen. Und ich meine, da hast du es ja dann letztlich auch geschafft. Das war ja mal der Wunsch, natürlich auch der Wunsch der Fans in der DDR, einmal Udo Lindenberg von mir aus in der Rock'n'Roll Arena in Jena, in Leipzig oder sonst wo sehen zu können. Es ist dann auch tatsächlich zu einem Konzert gekommen, aber das eben erst nach einem Spottlied. Meine Schüler haben mich damals gefragt, Herr Schneidewind, wie finden Sie den Sonderzug nach Pankow?
Ja.
Ich sage, wisst ihr, das ist ganz witzig, aber ich glaube, das war es mit dem Udo. Ihr wisst doch, was passiert. Wenn du einen Honecker-Witz erzählst und es sitzen die richtigen Leute mit am Tisch, dann bist du dran. Ich sage, ich glaube nicht, dass der hier singen wird. Und dann kommen sie, Herr Schneidewind, der tritt jetzt auf im Palast der Republik, was sagen Sie dazu? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich sage, wahrscheinlich können die mit dem nicht umgehen.
Nee, konnten sie
nicht. Ja? Nee. War das so? Ich weiß ja nicht, was passiert war.
Ja, das ist dann doch ging. Schocktherapie, durchgeschockt. Und nun hieß aber der souveräne deutsche sozialistische Staat und so, ne? Souverän, sie mussten Souveränität zeigen. Sie mussten ja irgendwie damit umgehen, Es war eine Art heimliche Nationalhymne, der Sonderzug nach Pankow, ne? Kannte jeder, fand doch jeder irgendwie geil, auch lustig und so, ne? Ja. Also diese Art von Anmacher fanden viele doch sehr erfrischend und so. Klar, offiziell verboten und so. Aber gerade was verboten ist, ist auch besonders, ein besonderer Kick. So, und die wollten jetzt so einen Eindruck machen und also haben Honeckers Geheimräte, haben ihm dann gesagt, schreibt doch mal einen Brief, wir haben hier auch eine interessante Rockszene und ein kleines Geschenk, vielleicht eine kleine Schalmei kriegte ich dann Später kriegte er von mir noch eine Gitarre dann überreicht, ich habe so neben dem Protokoll so angeschlichen mit so einer Klampfe, da stand dann drauf, Gitarren statt Knarren, für ein atomwaffenfreies Deutschland und so, keine weiteren Raketen. nicht im Westen, nicht im Osten, keine SS-20 und kein Pershing. So. Ja, das war natürlich dann auch.
Das war der Satz, welcher. Ja, ich habe es vom Fernseher verfolgt. Ja, ja. Ich wusste ja klar, die bösen Waffen, die Aggressionswaffen standen im Westen und im Osten dienten der Verteidigung. Das war die Doktrin. Und jetzt kommt da der eingeladene Künstler aus dem Westen und sagt, wir wollen hier keinen Schrott sehen, keine SS-20, keine Pershing. Gott,
das ist Scheiße weg. Ja, genau. Und deswegen, und da wurde ich natürlich auch gleich wieder ausgeladen. Ich lief ja damals in der Glotze, das war auch Bedingung, ich wollte, wenn ich da auftrete, ich hatte schon gedacht, da sind wahrscheinlich dann überwiegend Blauhemden alle unter Valium.
Handverlesenes so, Publikum.
Ne? Ja, so stille Klaköre und so, ne, kein Exzess, ne, kein Rock'n'Roll-Euphorie und so. Und, aber ich habe gedacht, das muss dann übers Fernsehen laufen und ich muss dann auch sagen können, ich habe eine Auftrittsgenehmigung jetzt für große Shows, auch in Fußballstadien, in der Rock'n'Roll Arena in Jena und das wurde mir auch zugesichert. Ich hatte dann den Vertrag von der FDJ und wusste aber damals noch nicht, dass die FDJ so frei sein würde, so einen Vertrag dann auch einfach zu brechen.
Ja.
Nach dieser Äußerung mit der Schrottraketen, SS-20, die Friedensbringer da, ne? Aus Russland und so, ne? UdSSR.
Vielleicht waren die ganz froh, dass du diesen Fauxpas gemacht hast. Dann hatte man einen Grund.
Ja.
Vielleicht hatte man nach dem schon gesucht. Ich weiß es nicht.
Sie haben ja auch gesehen, es war vor dem Palast der Republik auf der Straße eine ziemliche Unruhe. Da
waren tausende
Jugendliche und so. Die sagten, wir wollen Udo und so. Ne? Wir wollen hier Panikkonzerte und so. Ne? Und es wurden ja viele inhaftiert und Repressalien und reichlich Stress und so. Die haben gesehen, das ist... So, Rock'n'Roll kann, es ist Potenzial für was, Unruhe, für Jugendrebellion, irgendwie alles sowas. Ne? Dass Leute auf die Straße gehen und Randale machen. Und so, da haben sie Angst und suchen anscheinend einen Vorwand. Das kann gut sein. Dass sie sagen, okay, der Spruch von dem reicht und so. Und jetzt kriegt er weiter ein Lokalverbot in der DDR. Und das hat dann auch gedauert, bis die Mauer fiel.
Wir haben eine jetzt völlig andere Welt. In dem Jahr, in dem Udo 70 wird, haben wir nicht nur das einige Deutschland, das einige Europa. Und es gibt aber neue Probleme, mit denen wir damals so nicht gerechnet hatten. Mhm. Damals gab es die zwei Systeme, die unter Kontrolle standen. Mhm. Und jetzt ist alles so ein bisschen durcheinander geraten. Das einige Europa hat so seine Probleme mit dem, was gerade passiert. Wie beurteilst du das? Wie siehst du das, was da jetzt, schaffen wir das, wie die Kanzlerin sagt? Ist es richtig, dass sie das sagt? Wir schaffen das und können alle aufnehmen, die da aus den Kriegsgebieten zu uns kommen?
Nein, alleine können wir das nicht. Das einige Europa, das du ansprichst, das einige, also schön, wenn es einig wäre, wenn es jetzt eine Solidargemeinschaft wäre, alle 19 Mitgliedstaaten. Aber leider ist es ja nicht so. Leider ist es im Moment ein Problem von einer solchen Komplexität. Und wenn Angie, die sehr, sehr human rüberkommt, so sehe ich, weißt du, ne, also richtig bewegt vom Schicksal so vieler Menschen jetzt in dieser humanitären katastrophalen Situation an der Grenze Mazedonien oder damals in Budapest und sagt, wir schaffen das und heißt es, wir wollen das schaffen und gemeinsam in Europa müssen wir das hinkriegen, ne? Und dass so viele Staaten hier so sagen, wir haben nichts damit zu tun, April und so, wir beziehen zwar die Kohle von der EU, aber ansonsten in so einer Situation sind wir nicht dabei, ist natürlich nicht zu akzeptieren. Das Angie jetzt ganz verzweifelt versucht in der Türkei mit so einer Diktatur, mit Erdogan, mit diesen mittelalterlichen Angelegenheiten da, politische Gefangene, ja, politische Verfolgte in der Türkei, das geht auch nicht so ohne weiteres. Ne? Also ich finde, man muss jetzt dazu kommen, dass man mit dem ganzen Europa in vernünftigen, aber auch deutlichen und auch druckvollen Kontakt tritt und sagt, wir müssen hier zusammenhalten, dieses Europa darf nicht auseinanderbrechen. Ja, also vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Geschichte, die leidvollen Erfahrungen aus dem letzten Jahrhundert, zwei Weltkriege, riesige Blutlachen überziehen den Boden von Europa. Jetzt diese Vision, ja, ein neues Europa friedlich und zusammen und unsere Power zusammenlegen und so und dadurch, wenn es auch mal ganz schwierig wird, das ist total wichtig und die Vision darf nicht aufgegeben werden. Dieses Europa darf nicht zerbrechen und deswegen würde ich empfehlen und auch wenn es mit Druck sein muss, alle europäischen Staaten müssen jetzt zusammenhalten und dann kriegen wir das auch geregelt.
70. Geburtstag für einen Rocker. Wie feiert Udo den 70. Geburtstag am Tag selbst? Ist es so mit Freunden oder gibt es da auch irgendwo einen Überraschungsgig oder was passiert an dem 17. Mai?
Ja, wir machen es so, wir sind im Stadion auf Schalke, ein Riesenstadion und wir proben die Show und wir haben viele Besucher und viele Freunde kommen natürlich zu uns und es gibt eine ordentliche Party, eine ganz große Party. Es werden auch auch viele Leute aus Baden-Württemberg, ja, aus SWR1-Land, ja, werden eingeladen, die kommen groß zum Feiern. Und wir proben da aber und zwischendurch hoch die Tassen und Eierlikör für alle und mal gucken, was da passiert. Das ist so ein Happening-Tag, ja. Ne? Und wir feiern ja auch den 70. Geburtstag oder die Gründung der Panikband, so Anfang der 70er Jahre. Und ein paar andere haben auch Geburtstag. Steffi Stephan hat am 9. Klaus Doldinger, der auch dabei ist, am 12. Geburtstag, wird jetzt 80, ja.
Ja.
Ja, und auch junges Talent, auch sehr agil, immer noch unterwegs mit seiner Band und alles ganz prima und so. Und es kommen viele, viele aus dem Ruhrgebiet und kommen da besuchen und der Tag wird ein Happening, also ohne große Planung, ne. Und wir feiern auch ein ganzes Jahr, also nicht nur an dem Tag, sondern so ein Geburtstag sollte man auch irgendwie mindestens ein ganzes Jahr durch feiern. Und die ganze Tournee steht ja irgendwie auch unter dem Zeichen von 70, der echte Rock'n'Roll, die Rebellion, Jimi Hendrix und, ne, Gründung, Panikband und. Und das Kerlchen mit dem Hut auf hat eben auch noch diesen irdischen Geburtstag. Das wird eine sehr lustige Sache und ich nehme an, die ganze Tour wird eine Riesenfeier und es wird wahrscheinlich die schönste Tour meines bisherigen Lebens.
Eins gehört.